Prolog 2012. Die Vorhänge bauschen sich langsam und träge im Wind, der durch die offenen Fenster hereinweht. Es ist August und schon früh morgens angenehm warm. Ich sitze am Küchentisch, ein Streifen Sonnenlicht fällt auf die Zeitung und wärmt meine Handrücken, während mein Kaffee kalt wird. Doch dann fällt mein Blick auf eine Überschrift in der New York Times und ich bin von einem Moment auf den anderen wie erstarrt. Ich kann mich nicht einmal mehr rühren, um mir eine frische Tasse Kaffee vom anderen Ende des Raums zu holen. Ich kann nur noch auf die Schlagzeile starren, während etwas in meiner Brust immer wieder stockt. Legendäre Cosmopolitan-Chefredakteurin Helen Gurley Brown stirbt mit 90. Die Worte des Nachrufs versuchen, ihr Porträt zu zeichnen, der Frau Tribut zu zollen, durch die sich ledige junge Frauen auf der ganzen Welt der sexuellen Revolution anschlossen, die ein Magazin vor dem Aus rettete und der Welt ein neues Phänomen präsentierte, das Cosmo Girl. Ein paar Absätze weiter unten wird ihre kontroverse Rolle in der Frauenbewegung anderen Feministinnen wie Betty Friedan und Gloria Steinem gegenübergestellt. Es ist die Times, und ich bin sicher, Margaret Fox hat die Fakten richtig wiedergegeben. Trotzdem steckt mehr hinter Helens Geschichte. Doch abgesehen von einer kleinen Gruppe Auserwählter wird das niemals jemand erfahren. Erneut werfe ich einen Blick auf den Nachruf und eine Zeile springt mir ins Auge. Helen Gurley Brown war 90, auch wenn Teile von ihr bedeutend jünger waren. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen, während ich mit den Fingern über das dazugehörige Bild streiche. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, aufgenommen im Jahr 1965 in ihrem Büro, kurz nachdem sie bei der Cosmopolitan angefangen hatte. Helen sitzt in einem Kleid mit Leopardenmuster an ihrem Schreibtisch, einen Bleistift in der Hand, Papiere vor sich ausgebreitet. Neben ihr, beinahe am Seitenrand verschwindend, sehe ich eine junge Frau. Eine Hälfte von ihr wurde aus dem Bild geschnitten und auf dem Redaktionsfußboden zurückgelassen. Trotzdem erkenne ich das geometrische Muster ihres Kleids und die Andeutung ihres Gesichts. Das Auge, die Nase und ihren Mundwinkel, die zarten Haarsträhnen, die ihren Kragen streifen. Ich kenne das Kleid gut und die Frau noch besser. Sie ist ich, vor ungefähr 47 Jahren. New York City, 1965. Ich hatte meinen U-Bahn-Fahrplan in den letzten paar Tagen so oft geknickt und gefaltet, dass er kurz davor war, in zwei zu reißen. Irgendwie war ich in den falschen Zug gestiegen. Schon wieder. Ich war am Times Square gelandet, statt in der 57th Street. Was jetzt? Ich stieg aus dem Zug, machte ein paar zögerliche Schritte, blieb dann jedoch einfach auf dem Bahnsteig stehen, während Menschen um mich herumströmten und dabei gegen mein Portfolio stießen, sodass die Fotos im Innern herumrutschten. Eine junge Frau in einem pink- und goldfarbenen Sari rief einem kleinen Jungen nach, der ihr voraus und an einem Bongo-Spieler vorbeilief. Die U-Bahn-Station am Times Square war ein Labyrinth aus gefliesten Gängen, Tunneln, Treppen, die von einer hektischen Ebene zur nächsten führten. Ein Durcheinander aus Schildern wies mich in alle Richtungen. Uptown, Downtown, Bronx, Brooklyn, 8th Avenue, 40th Street. Ich konnte es mir nicht leisten, nochmal den falschen Zug zu nehmen. Also faltete ich meinen zerfledderten Plan zusammen, steckte ihn in meine Handtasche und machte mich auf den Weg zum Ausgang an der 42nd Street, wo mir lautes Hupen und eine Wolke von Abgasen entgegenschlugen. Ich stand am Bordstein und fühlte mich ebenso verunsichert wie im Innern des Bahnhofs. Dennoch war es berauschend. Ich war vor etwa einer Woche in New York angekommen und genau wie die Stadt war auch ich lebendig, erfüllt von Möglichkeiten, vom Abenteuer. Alles konnte passieren. Mein Leben fing gerade erst an. Sie hörten Cosmopolitan, die Zeit der Frauen, von Renee Rosen, aus dem Amerikanischen von Anita Nirschel, gelesen von Tanja Fornaro, ein Hörbuch des Argon Verlags.